Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die Türkei den Bosporus für Kriegsschiffe gesperrt. Nachschub für russische Truppen im Kriegsgebiet gelangt wohl trotzdem durch die Meerenge, unser erstes Thema. Wir sprechen auch über die neue französische Regierung, die heute früh zum ersten Mal zusammentritt. Und erinnern an die große Wende in der Anti-Mafia-Politik Italiens nach dem Mord an Staatsanwalt Giovanni Falcone heute vor genau 30 Jahren. Die türkische Blockade der NATO-Erweiterung um Finnland und Schweden erklären viele Beobachter innenpolitisch. Staatspräsident Erdogan brauche für das heimische Publikum einen außenpolitischen Erfolg. Dieser Erfolg in Form von Gegenleistungen aber ist noch nicht in Sicht. Gespräche Erdogans mit der schwedischen Regierungschefin am Wochenende haben keinen Durchbruch gebracht. Doch nicht nur bei der NATO-Erweiterung hat die Türkei aktuell die Schlüssel in der Hand. Auch für die militärische Stärke Russlands im Kriegsgebiet ist ihre Rolle wichtig. Denn die Türkei hat den Bosporus für Kriegsschiffe kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gesperrt. Militärischer Nachschub, so berichten Sicherheitsexperten, komme aber trotzdem durch die Meerenge. Aus Istanbul dazu Informationen von Susanne Güsten.
Vollbeladene Frachter und Tanker aus aller Welt fahren auf dem Bosporus durch Istanbul, auf ihrem Weg vom Mittelmeer ins Schwarze Meer oder in umgekehrte Richtung. Kriegsschiffe aus anderen Ländern als der Türkei kommen nicht mehr vorbei, seit Ankara vor 3 Monaten die internationalen Gewässer der Meerengen wegen des Ukraine-Krieges gesperrt hat. Ein Recht, das ihr in Kriegszeiten durch das Montreux-Abkommen von 1936 zusteht. Mit der Sperrung des Bosporus habe die Türkei vermutlich Odessa gerettet, sagen ukrainische Diplomaten, weil Russland keine weiteren Kriegsschiffe aus seiner Pazifikflotte ins Schwarze Meer holen konnte. Anders sei es mit russischen Waffentransporten, sagt Sicherheitsexperte Jörg Ischik von der Denkfabrik Middle East Institute, der die Lage vor Ort beobachtet.
Der Bosporus ist für Kriegsflotten gesperrt, aber die Handelsschifffahrt geht ungestört weiter. Und da liegt der Trick. Die russische Kriegsmarine setzt Handelsschiffe ein. Sowohl zivile Schiffe von Oberon Logistica, dem Logistikunternehmen des russischen Verteidigungsministeriums, als auch andere zivile Schiffe transportieren Rüstungsgüter für Russland durch den Bosporus. Waffen und logistisches Material, und zwar in beide Richtungen.
Kenner der russischen Politik überrascht das nicht. Kerim Haz, Experte für russisch-türkische Beziehungen mit Sitz in Moskau.
Es stimmt wahrscheinlich, dass Russland mit zivilen Schiffen militärisches Material und Personal durch den Bosporus transportiert. Russland erleidet in der Ukraine schwere Verluste und betrachtet den Krieg als überlebenswichtig. Es kann gut sein, dass die russischen Truppen in der Ukraine deshalb mit Nachschub aus Syrien und Libyen verstärkt werden. Sowohl auf diesem Weg als auch durch den Luftraum am Kaspischen Meer.
Von Kaliningrad in der Ostsee nach Noworossisk am Schwarzen Meer gehen Lieferungen, hat Ischik festgestellt. Und andersherum von Noworossisk nach Syrien. Ischik arbeitet mit Dutzenden weiteren Beobachtern in aller Welt zusammen, um den Weg dieser Schiffe durch die Weltmeere zu verfolgen und die Ladungen zu ermitteln. Das kann komplex sein und Wochen dauern, doch am Bosporus ist es relativ einfach. Dort kommen die Schiffe mitten durch Istanbul. Die geladenen Fahrzeuge oder Spezialcontainer kann Ischik aus dem Wohnzimmerfenster fotografieren.
Wir sprechen hier von mindestens einem Dutzend Schiffen, die regelmäßig durch den Bosporus fahren. Allein das russische Verteidigungsministerium hat mit Oberon Logistica 6 oder 7 Schiffe hier im Einsatz. Zusammen mit den anderen Schiffen, die im Auftrag des Ministeriums fahren, sind es wohl 12 bis 18 Schiffe, die hier verkehren.
Ein Dutzend Schiffe kann Ischik namentlich benennen, darunter die Pisma, die Sparta 2 und die Ursa Major von Oberon Logistica. Und darin decken sich seine Informationen mit denen ukrainischer Diplomaten in der Türkei. Die Ukraine würde es gerne sehen, wenn die Türkei sich diese Schiffe und ihre Frachten näher ansehen würde, heißt es in diplomatischen Kreisen. Die türkische Regierung hat sich bisher nicht dazu geäußert. Jörg Ischik plädiert dafür, die Transporte als Hilfsschiffe der russischen Kriegsflotte zu definieren. Dann könnte die Türkei ihnen mit Hinweis auf das Montreux-Abkommen die Durchfahrt verweigern. Experte Kerim Haz ist skeptisch.
Erdogan kann es sich derzeit nicht leisten, sich mit Moskau anzulegen oder die Beziehungen zu Russland zu gefährden. Die türkische Tourismussaison hat begonnen und Erdogan will russisches Geld in die krisengeschüttelte türkische Wirtschaft holen. Zudem erlaubt es das Montreux-Abkommen der Türkei nicht, die zivilen Schiffe von Anrainerstaaten zu inspizieren. Ich denke, die Türkei wird zumindest bis auf Weiteres einfach die Augen davor verschließen.
Für Kriegsschiffe ist der Bosporus gesperrt, aber militärischer Nachschub für den Ukraine-Krieg kommt womöglich über zivile Schiffe durch die Meerenge. Susanne Güsten berichtete aus Istanbul. Vor 4 Wochen in der Stichwahl hat sich Emmanuel Macron seine zweite und letzte Amtszeit im Élysée gesichert. Doch erst jetzt steht seine neue Regierungsmannschaft. Mehrere Wochen hatte die Suche des französischen Präsidenten nach einer Regierungschefin gedauert. In der vergangenen Woche wurde Elisabeth Borne dann ernannt. Am Wochenende haben nun auch die ersten 9 Minister ihre Amtsgeschäfte übernommen. Für Macron der Startschuss in eine neue politische Ära, wie sie der frisch gewählte Präsident noch am Wahlabend versprochen hatte, mit einer ganz neuen Art zu regieren.
Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux au service de notre pays, de notre jeunesse.
Emmanuel Macron am Wahlabend. Über diese neue Regierung, über die die Wählerinnen und Wähler in Frankreich in 3 Wochen bei der Parlamentswahl ihr Urteil fällen können, möchte ich jetzt sprechen mit Jérôme Vaillant, emeritierter Professor für Deutschlandstudien an der Uni Lille und Herausgeber der Zeitschrift Allemagne d'aujourd'hui. Guten Morgen, Herr Vaillant.
Guten Morgen.
Herr Vaillant, Kontinuität oder Wandel und Aufbruch zu neuen Ufern? Was lesen Sie aus der Zusammensetzung dieses neuen Kabinetts?
Also wie alle Beobachter, eindeutig mehr Kontinuität als Wandel, bei allem Respekt vor den Versprechungen des Präsidenten. Der hat etwa die Hälfte der alten Regierung in die neue übernommen. Und das ist schon ein starkes Zeichen für Kontinuität, umso mehr als die wichtigsten Ressorts einfach belegt bleiben von denselben Personen. Man braucht nur einfach Wirtschafts- und Finanzministerium, Innenministerium, Justizministerium und so weiter. Der größere Wandel kommt eigentlich von der Ernennung der Premierministerin, die sich als Linke ausgibt. Und ansonsten lässt der Wandel ein bisschen auf sich warten, aber vielleicht mehr bei der Behandlung der Zusammensetzung der einzelnen Ressorts.
Nach den Präsidentschaftswahlen haben die politischen Beobachter vorausgesagt, Macron werde für die Parlamentswahlen im Juni vor allem linke Wählerschichten umwerben müssen. Welche Politikerinnen und Politiker der neuen Regierung könnten diese Funktion übernehmen aus Ihrer Sicht?
Ich glaube eindeutig die Premierministerin. Auch wenn sie diesen Ruf nicht unbedingt links genießt, versteht sie sich als Vertreterin der linken Parteien. Die gehörte früher den Kabinett von Jospin und so weiter. Also die hat schon bei allem Ruf, eine Technokratin zu sein, die Qualität einer Linken. Und das ist auch der Grund, warum sie dieses Amt jetzt bekleidet. Allerdings die große Überraschung und der vielleicht einzige kleinere Wandel, das ist der Bildungsminister Pap Ndiaye, weil er Spezialist ist für ethnische Minoritäten, Minderheiten in den Vereinigten Staaten und Leiter war des Museums für Einwanderung in Frankreich. Und in dem Sinne, als Franco-Senegalese, ist er schon ein eindeutiges Zeichen dafür, dass an den Schulen mehr Rücksicht genommen werden soll auf die Minderheiten, auf die Vielfalt der französischen Gesellschaft. Darüber hinaus würde ich sagen, dass das Erstaunliche bei dieser Ernennung darin besteht, dass man nicht so recht sieht, wie er jetzt die Reformen des Schulwesens angehen will. Aber dafür hat er mal zunächst einige Zeit vor sich, um das zu zeigen. Der wäre in meinen Augen ein besserer Forschungs- und Hochschulminister. Aber dieses Amt ist bekleidet durch eine andere Person, die mehr auf Physik, neue Technologien und so weiter setzt. Und die Reaktion der Gewerkschaften, der linken Gewerkschaften, Lehrergewerkschaften in Frankreich sind in dem Sinne gemischt. Positiv für den neuen Bildungsminister, eher negativ für die neue Forschungsministerin, weil man von ihr keine Erneuerung erwartet.
Die konservative Opposition, die übt aber auch Kritik an diesem neuen Schulminister. Warum ist er umstritten?
Er ist umstritten einfach, weil er mehr auf Minderheiten setzt. Und man hat ihn sofort alle möglichen Kritiken ausgesetzt, zum großen Teil unberechtigterweise. Dass auf einen Franco-Senegalesen so reagiert wird, ist eigentlich in Frankreich nicht erstaunlich auf der extrem rechten Seite. Man hat ihn sofort mit Wokismus verglichen, mit Indigenismus, und das ist alles eigentlich, wenn mit Verlaub, Quatsch. Das ist ein ernstzunehmender Forscher. Die Frage ist, ob er mal das Zeug zu einem Politiker hat.
Sie haben es gerade schon erwähnt, nach mehr als 30 Jahren hat Frankreich mit Elisabeth Borne wieder eine Premierministerin, eine Politikerin, die häufig, auch das haben Sie gesagt, als Technokratin beschrieben wird. Welche Aufgabe soll sie für den Präsidenten, für Macron übernehmen?
Also die ist zunächst ganz bestimmt eine loyale Premierministerin. Das kann man von Anfang an sagen. Ähnlich wie Castex, der eigentlich auch ein loyaler Verwalter war der Regierung. Elisabeth Borne hat allerdings in meinen Augen eine stärkere Persönlichkeit als der frühere Premierminister Castex. Sie ist schon eine starke Persönlichkeit, die wird schon zu ihren Engagements stehen und wird ohne die Konfrontation mit dem Präsidenten zu suchen, weil sie auch keine eigenen Ambitionen hat, ihn vielleicht in 5 Jahren zu beerben. Sie wird durchaus zeigen, was sie will, wo sie reformieren will. Sie hat die Reform der Bahn in Frankreich durchgesetzt, mit eigentlich Aplomb und Elan. Die Frage wird sein, ob sie sich genauso gut einsetzt in die prioritären Aufgaben, die ihr gestellt werden, nämlich also Schutz vor der Inflation, Kaufkraft der Franzosen, energischer Übergang zu einem echten Energiemix und dann auch Gesundheitswesen und selbstverständlich die offene Frage, wie die Renten gesichert werden können. Also die hat als Technokraten vielleicht gerade mehr als andere Politiker das Zeug, diese Probleme anzupacken, obwohl selbstverständlich die Frage offen ist, ob sie die Ökologie anders als eben technokratisch angeht.
Sagt,
zwei Ministerinnen.
Wir müssen zum Ende kommen, sagt Jérôme Vaillant, emeritierter Professor für Deutschlandstudien an der Uni Lille. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Schön.
In einem Regenwasserkanal unter der nordsizilianischen Küstenautobahn A29 war der Sprengstoff versteckt, den die Mafia heute vor genau 30 Jahren zur Explosion gebracht hatte. Der gepanzerte Konvoi von Staatsanwalt Giovanni Falcone hielt der Detonation nicht stand. Falcone, seine Frau und 3 Polizisten starben, 23 Menschen wurden verletzt. Die Morde an Falcone und 2 Monate später an seinem Jugendfreund, dem Antimafia-Richter Paolo Borsellino, markierten einen Wendepunkt im Kampf gegen die Mafia in Italien. Nicht nur für diese Anschläge, die Verantwortlichen wanderten ins Gefängnis. Mehr als 11.000 Personen wurden seit 1992 im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die Mafia festgenommen, Vermögen in Milliardenhöhe beschlagnahmt. Doch besiegt ist die Mafia in Italien bis heute nicht. Elisabeth Pongratz mit einem Blick zurück und nach vorn.
Es sind die ersten Minuten nach dem Anschlag. 500 Kilogramm Sprengstoff haben einen riesigen Krater in die Autobahn gerissen. Wie durch ein Wunder hat Giuseppe Costanza überlebt. Sie haben mich ohnmächtig auf dem Rücksitz gefunden. Sie dachten, dass ich es auch nicht schaffen werde. Doch dann bin ich aufgewacht. Der Fahrer von Giovanni Falcone ist gerade auf dem Weg vom Flughafen Palermo nach Capaci, so wie vor 30 Jahren. Damals saß er ausnahmsweise hinten. Richter Falcone fuhr selbst. Die sizilianische Cosa Nostra hatte die Bombe in einem Abflussrohr unterhalb der Straße deponiert und gegen 18 Uhr ferngezündet. Neben Giovanni Falcone starben seine Frau und drei Leibwächter.
Non si vive più bene. Si cambia, si cambia.
Man lebt nicht mehr gut, man verändert sich. Für Costanza war nach dem 23. Mai nichts mehr wie vorher, so wie in seiner Heimat Sizilien. Vor dem Wohnhaus Falcones in Palermo versammelten sich die Menschen und hängten Fotos, Zeichnungen und Friedensbotschaften an einen Feigenbaum. Vielerorts kam es zu Protesten, die Menschen reagierten, wurden aktiv. Zuvor, so erinnert sich der Bürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando, sei das anders gewesen. Die Mafia hatte das Gesicht von korrupten Bischöfen, von mafiösen Ministern. Sie hatte das Gesicht von Menschen, die nicht sprachen, nichts hörten und nichts sahen und die zu Verbündeten der Mafia wurden, weil sie auf ihre Freiheit und ihre Würde verzichteten. Giovanni Falcone hatte sich davon nicht abbringen lassen. Hunderte Mafiosi brachte er auf die Anklagebank und hinter Gitter. Hand in Hand arbeitete er mit seinem Freund aus Kindertagen, dem Richter Paolo Borsellino. Auch er wurde von der sizilianischen Mafia ermordet, einige Wochen später. Bei seinen Ermittlungen hatte Falcone viel mit den Polizeikräften der USA zu tun, erzählt der oberste Mafiajäger Italiens Maurizio Vallone, der die Anti-Mafia-Behörde DIA leitet. Ausgehend von dieser amerikanischen Erfahrung versteht er, dass man die Arbeit zentralisieren und das neue Modell auf die internationale Ebene heben müsse, um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Der Grundstein ist gelegt für die Direzione Investigativa Anti-Mafia. Durch das Attentat auf den Staatsdiener Falcone wird der Kampf gegen die Mafia zur nationalen Aufgabe. Das ganze Land wirkt wie aus einer Lethargie gerissen. Italien verabschiedet harte Anti-Mafia-Gesetze. Die Ermittlungen orientieren sich an der Devise Falcones, Folge dem Geld. Doch das organisierte Verbrechen ist mittlerweile modern geworden. Die 'Ndrangheta, die mächtigste Organisation, bezahle schon seit mehr als 15 Jahren mit Bitcoin und anderen elektronischen Währungen, so Vallone. Heute ist die Mafia eher im Metaversum präsent als in den dunklen Netzwelten. Unsere Herausforderung besteht also darin, den Akteuren auf internationaler Ebene angesichts dieser Hightech-Themen gerecht zu werden. Denn sie ermöglichen es, den Gangstern miteinander zu kommunizieren, Geldbeträge hin und her zu schieben und große Geldbeträge zu waschen, die aus dem illegalen Handel stammen, vor allem dem Drogenhandel. Im Metaversum, das auf digitale Art eine Realität erschafft, fühlen sich die Mafiosi zu Hause. Sie haben, so Vallone, an den wichtigsten Universitäten der Welt ihren Abschluss gemacht und hantieren für ihre kriminellen Zwecke mit der Blockchain-Technologie. Trotzdem ist der Mafiajäger zuversichtlich und erinnert daran, was Falcone stets sagte. Die Mafia ist nicht unbesiegbar, sie ist ein menschlicher Faktor. Und wie alle menschlichen Dinge hat sie einen Anfang und sie wird auch ein Ende haben. Die Frage allerdings sei, so Falcones Nachfolger, wie schnell das passieren wird.
30 Jahre nach den Mordanschlägen auf Italiens Mafiajäger verlagern sich die Geschäfte der organisierten Kriminalität zunehmend in die virtuelle Welt, Elisabeth Pongratz berichtete. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.